Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist? Und wie viel muss man dafür wissen? Für die Unvollkommenheit der Vorstellungen, die über solcherlei Wissen kursieren, hat Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften ein elegant suggestives Bild gefunden. Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Das schöne Bild, das schöne Zitat und die schöne Frage davor, wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist, finden Sie in der Taz. Die Zeilen bildeten den Auftakt, um den in Cannes gezeigten Film Anatomie d'une Chute zu loben. Sandra Hüller spielt darin eine Schriftstellerin unter Mordverdacht und damit, was man denn tatsächlich weiß, wissen kann oder nur glaubt zu wissen, wird in diesem Werk klug und wirkungsvoll gespielt. Und die Taz hatte den richtigen Riecher. Anatomie eines Falls, ein Film der französischen Regisseurin Justine Triet, gewann die Goldene Palme. Hans-Georg Rodeck von der Welt verstand sich in dieser Woche eher als listiger bis hinterlistiger Sidekick an der Croisette und schaute sich um. Es gibt inzwischen ziemlich viele rote Teppiche mit Frauen, mit Asiaten, mit Queeren. Aber wer sieht sie sich an? Folgt eine Altmeisteraufzählung derjenigen Filmemacher, die den Spätherbst ihrer Karriere erleben und doch in Cannes im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Vogue gesprochen, alles alte weiße Männer. Martin Scorsese, 80, Marco Bellocchio, 83, Wim Wenders, 77, Nanni Moretti, 69 und nicht zu vergessen der wieder putzmuntre Aki Kaurismäki, 66. Beseelt von so viel männlichem Alter kommt der Weltautor zu diesem Fazit am Ende seines Textes. Gérard Depardieu, ein Übergreifer ohne Reue, erfreut sich unverändert weit verbreiteten Respekts. Kann es nicht New York und hat auch keinerlei Absicht, es zu werden. Eine der Bühnen, auf denen in Deutschland gegenwärtig eine Art Kulturkampf tobt, sind die Straßen, auf denen junge Leute kleben. Eine neue Deftigkeit holt die politische Sprache ein, schrieb die Frankfurter Allgemeine, auf andere, psychologisch viel empfindlichere Weise als durch bayerische Kriminalisierung werden die Aktivisten der letzten Generation durch das Verdikt des Kanzlers völlig bekloppt getroffen. Intellektuell sind die Widerstandskämpfer der letzten Generation damit vogelfrei gestellt. Sie erscheinen als nicht satisfaktionsfähig in jeder Hinsicht. Scholz weiß genau, was er tut, wenn er die Aktivisten so kolloquial wie dreist abmeiert, statt mit ihnen zu rechten. Gustav Seibt konzentrierte sich in der Süddeutschen Zeitung auf den Unmut, den die Anhänger der letzten Generation auf sich ziehen, den Unmut auch vieler, die ihr Anliegen teilen. Und die Süddeutsche zählt auf, wen das Festkleben trifft. Mütter mit Kindern, die aufs Klo müssen, Väter, die Kinder von der Kita abholen, Reisende, die Flüge und Züge versäumen, um unter all dem von den vielbesprochenen Rettungsfahrzeugen zu schweigen. Für SZ-Autor Seibt sind die Klebeaktionen ein Bruch mit der Protestgeschichte der Bundesrepublik. Sonst habe sich Widerstand stets an konkreten Orten ereignet, die mit konkreten Zielen in Verbindung standen. Etwa bei den Protesten gegen Stuttgart 21, die Startbahn West oder in Gorleben sei das so gewesen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, eigentlich sei es ganz einfach, erklären die Sprecher der letzten Generation immer wieder, wenn man ihre eher moderaten Forderungen erfülle, müssten sie sich nicht mehr ankleben. Mit solchen Verlautbarungen aber machen sich die Aktivisten zu emotionalen Automaten, die unverrückbar nur dann funktionieren, wenn man oben eine festgelegte Münze einwirft. So sprechen übrigens auch Geiselnehmer. Forderung erfüllt, geiselfrei, ganz einfach ist das. Nonchalant und voller Lebensfreude ignorierte die Neue Zürcher Zeitung für einen Moment die Zwiespältigkeit der sehr warmen, sehr sonnigen Sommer der letzten Jahre und widmet sich einem wichtigen Utensil, der Sonnenbrille. Der moderne Mensch möchte vorbereitet, natürlich auch geschützt sein. Vor allem jedoch möchte er insgeheim ein anderer sein, die Sommeredition seiner selbst. Frischer, cooler, prickelnder. Um cool und prickelnd zu sein, dabei kraftvoll bis zum Bersten, dafür brauchte Tina Turner nur sich selbst. Simply the Best titelten gleich mehrere Feuilletons zum Abschied der Sängerin, die im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Das war der Tina Turner Move und wird es bleiben. Ausbruch, Freiheit, so die Frankfurter Allgemeine über die Sängerin, deren ganz große, ganz atemberaubende Karriere ja erst in reiferen Jahren begann, als sie sich ihres prügelnden Ehemanns entledigt hatte. Barbara Dribusch betonte in der Taz, dass Tina Turner mit ihrem Sound und ihrer Werbe jenseits der 45 auch ein Rollenmodell gegen die Alterungsangst junger Frauen gewesen sei, outet sich als dankbarer 66-jähriger Fan und zitiert aus der Autobiografie der Sängerin, in der es heißt: Tatsächlich hatte mein sexy Bühnenoutfit eher praktische Gründe. Netzstrumpfhosen haben seltener Laufmaschen als normale Strumpfhosen. In einem kurzen Rock, der die Beine freilässt, tanzt es sich besser. Auf Leder sieht man weder Schweiß noch Schmutz und Leder wirft keine Falten. So viel zum Thema Sexappeal. Tina Turner, Simply the Best. Die Kirschen, scharfe Kurve, sind derzeit alles andere als in Bestform. Ihnen kommen die Anhänger abhanden. Kurz vor Pfingsten berichtete die Frankfurter Allgemeine über Überlegungen, beim Mitgliederschwund gegenzusteuern und fragt schon in der Überschrift: Ist Abendmahl to go die Alternative?